Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Carbon Capture and Storage. Der Prozess, bei dem Kohlendioxid aus Abgasen herausgetrennt und dann unter der Erde gelagert wird, das ist eine Technologie, auf die fast alle Industrieländer setzen, um ihre Klimaziele zu erreichen. In Deutschland ist sie umstritten, wegen Sicherheitsbedenken zum einen, aber auch, weil Umweltschützer befürchten, dass man die Vermeidung von CO2 aus den Augen verliert, wenn man es eben einfach so wegspeichern kann. In Dänemark allerdings entsteht bereits eine riesige Infrastruktur für Abscheidung, Transport und Endlagerung von CO2. Und die soll künftig auch als eine Art Müllschlucker für die Emissionen der europäischen Nachbarn genutzt werden. Wie? Das hat sich Thomas Schröder angesehen.
Ein LKW fährt in die große Empfangshalle des Amager Research Centers in Kopenhagen und lässt nach und nach in Plastikballen eingewickelten Müll von der Ladefläche rutschen. 200 bis 300 solcher Lieferungen werden hier tagtäglich angeliefert und anschließend bei sehr hohen Temperaturen verbrannt, wie eine Mitarbeiterin erklärt.
In here we burn the waste with a temperature between 900 and 1100 degrees, so it's degrees Celsius, it's very very hot.
Bei dieser Verbrennung entsteht CO2, das sich kaum vermeiden lässt. Die Müllverbrennung zählt derzeit zu jenen Branchen, die nur klimaneutral werden können, wenn CO2 wieder aus der Atmosphäre oder direkt aus den Rauchgasen herausgeholt wird. Im Amager Research Center wird das bereits getan, in der neuen Pilotanlage zur CO2-Abscheidung.
If an alarm goes off, do not panic. That happens quite often.
Projektmanager Yannick Kappel gibt über Mikrofon letzte Sicherheitsanweisungen für die mit Kopfhörern ausgestatteten Besucher, bevor es in den sehr lauten und heißen Raum mit der Anlage geht.
Follow me.
Die CO2-Abscheideanlage sieht ein wenig aus, als hätte ein kreatives Kind eine Murmelbahn aus lauter Rohren, Leitungen und Behältern gebastelt. Yannick Kappel deutet auf einen schmalen, runden Behälter.
In this column we mix our flue gas. It has CO2 in it.
Während das Rauchgas von unten in den Behälter hineinströmt, erklärt Kappel, regnet von oben eine Flüssigkeit mit sogenannten Aminen herab. Begegnen sich Gas und Flüssigkeit, reagieren die Amine mit dem CO2 und waschen es so aus dem Gas heraus. Danach wird das Kohlendioxid durch Erwärmung wieder aus der Flüssigkeit herausgelöst, außerhalb der Anlage gekühlt und unter hohem Druck in Tanks befüllt.
We aim to catch about 4 tons of CO2 a day in this plant.
Trotz des großen Aufwands fängt die Anlage nur 4 Tonnen CO2 pro Tag ein. Das entspricht nicht mal 1% der gesamten Emissionen der Müllverbrennungsanlage. Es sei eben, meint Yannick Kappel, nur eine Pilotanlage. Größere kommerzielle Anlagen gibt es bisher hauptsächlich in den USA, Kanada oder Norwegen, wo sie allerdings in der Regel mit der Förderung von Erdgas oder Erdöl verbunden sind. Dass die CO2-Abscheidung auch als echte klimafreundliche Technologie großskalig funktioniert und finanzierbar ist, dieser Beweis muss erst noch erbracht werden. Denn das Abscheiden von Kohlendioxid benötigt sehr viel Energie.
Okay, so welcome to the Danish Technological Institute.
Im dänischen Technologischen Institut in Aarhus wird in einem Testcenter für CO2-Abscheidung daran geforscht, mit welchen Methoden sich das Treibhausgas am besten einfangen lässt, beziehungsweise wie man es am Ende aus der Waschlösung wieder herausbekommt.
Dann schickt man eben diese Flüssigkeit, die mit dem CO2 beladen ist, weiter in diesen Aufreinigungsschritt. Und das ist eigentlich auch da, wo man die Energie verbraucht, ist eigentlich in dieser eigentlichen Aufreinigung. Das CO2 selber zu fangen, geschieht eigentlich von selbst, wenn man die Prozessparameter richtig steuert, aber eben der Abscheideschritt ist, der kostet.
Was es am Ende kostet, eine Tonne CO2 abzuscheiden, zu transportieren und in den Untergrund zu verpressen, darüber gibt es sehr unterschiedliche Angaben. In der Kopenhagener Müllverbrennungsanlage geht man von etwa 100 Euro pro Tonne aus. Im optimistischen Szenario. Dabei gilt, wie bei vielen neuen Technologien, die Skalen sind entscheidend. Je höher die Mengen, desto geringer die Kosten pro Tonne. Und dann ist da noch die Frage nach der Sicherheit der Speicher. Ob sie für die CO2-Lagerung tatsächlich geeignet sind, muss sorgfältig geprüft werden. Ein Prozess, mit dem sich auch Klaus Wallmann vom Kieler Helmholtz-Institut für Ozeanforschung beschäftigt.
Zwischen den einzelnen Sandkörnchen steht da Wasser und das muss verdrängt werden. Und da ist auch das Hauptrisiko. Die Frage ist eben, wie leicht läuft das Wasser seitwärts ab? Wenn das eben nicht so leicht passiert, wie man es hofft, dann kann es eben sein, dass der Druck beim Verpressen sehr stark ansteigt.
Obwohl der Geologe Wallmann solche Risiken offen anspricht, hält er sie für händelbar und überschaubar. Man müsse eben Grenzwerte für den Druck haben und Lagerstätten gegebenenfalls aufgeben, wenn sie überschritten werden. Eine offene und transparente Kommunikation standen auch in Dänemark im Vordergrund und seien ein Grund dafür, dass es selbst gegen Endlager unter Wohngebieten bisher keine großen Proteste gegeben habe, sagt Katrine Thomsen vom dänischen Klima- und Energieministerium.
Before even nominating these five areas, I'm sure.
Bevor wir diese 5 Gebiete mit potenziellen Endlagern benannt haben, haben wir uns mit den Kommunen beraten und sie gefragt, wollt ihr das in eurem Hinterhof? Wollt ihr, dass dies ein Teil eurer grünen Entwicklung ist?
Dass CCS nicht mehr wie vor 15 Jahren das grüne Deckmäntelchen der Kohleindustrie ist, sondern ein wichtiger Baustein im Klimaschutz, diese Botschaft stand in Dänemark stets im Vordergrund. Dass es wirklich so bleibt und am Ende nicht doch Kohlendioxid von fossilen Kraftwerken im dänischen Boden landet, wird ein entscheidender Punkt für die Glaubwürdigkeit dieser grünen Entwicklung namens CCS sein. Die vergleichsweise hohen Kosten können dabei sogar von Vorteil sein. Gerade weil es so teuer ist, einmal emittiertes CO2 zu entsorgen und die ganze Infrastruktur dafür zu schaffen, wuchs in Dänemark der Druck auf einige Branchen, mehr für die Einsparung von Treibhausgasen zu machen. So führten die Skandinavier etwa als weltweit erstes Land vor kurzem eine Steuer auf CO2-Emissionen aus der Landwirtschaft ein. Dass auch offensiv für den CO2-Müll anderer Länder geworben wird, kam indes nicht überall gut an. Es bleibt in Teilen der Bevölkerung, aller offenen Kommunikation zum Trotz, ein kritischer Punkt.